Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal Das Nähkästchen des Fußballs. Heute mal ein bisschen anderen Sound nochmal. Ich habe noch ein bisschen mal das gewerkelt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Mikrofon, mit der Mikrofonqualität und heute auch mal ohne Bjarne. Der darf sich heute mal eine wohlverdiente Pause gönnen. Ist dann wieder bei der nächsten Folge für euch zur Verfügung. Heute geht es um den Afrika-Cup. Der ist ja jetzt kürzlich erst zu Ende gegangen. Nochmal Glückwünsche an Senegal zum Sieg. Es war ein spannendes Finale für die, die es gesehen haben. Und jetzt werden wir ein bisschen in die Analyse gehen des Afrika Cups, ein bisschen auf die Teams schauen. Ist jetzt wirklich verdient gewesen für Senegal? Ich habe es eigentlich gerade schon ein bisschen vorher gegriffen. Aber natürlich auch ein bisschen auf die politische Lage schauen in Afrika. Also es wird kein Politik-Podcast, aber es wird ein bisschen so das Ganze drumherum in den Afrika Cup sehen. Respekt für den Afrika Cup und so weiter und so fort. Also es wird sehr spannend. Bevor wir starten, abonniert uns alle mal auch auf Instagram. Das Nähkästchen des Fußballs heißen wir dort. Auch gerne mal bei unserem Shop vorbeischauen. Link gibt's in der Insta-Bio. Afrika Cup. Da starten wir jetzt erstmal direkt. Hat dieses Jahr mit ein paar Fakten, dieses Jahr in Kamerun stattgefunden. Es gab 24 teilnehmende Mannschaften. Ganz normal wie bei der WM auch dort. Es gab eine Quali vorher. Die großen Nationen, die vielleicht mal kennen sollte in Bezug auf den Afrika Cup: Kamerun, Senegal, Burkina Faso, Marokko, Gabun, Nigeria, Ägypten, Elfenbeinküste, Mali. Für Ghana hat es leider nicht so weit gereicht, aber es ist auch eine große Fußballnation. Das sind so die größten Fußballnationen in Afrika. Falls ich jetzt welche vergessen habe oder genannt habe, die vielleicht nicht so groß sind wie andere, tut's mir leid, aber das sind so die, die auch in den Gruppenphasen am meisten überzeugen konnten. Und auch vom Marktwert her, wenn wir da auf die Nationalmannschaften gehen, dann sehen wir Senegal, Elfenbeinküste, Nigeria, Marokko, Algerien. Das sind die Top 5. Aber am Ende hat es nur einer geschafft und das ist Senegal. Einige haben sogar ganz enttäuscht, zum Beispiel Algerien, die sind in ihrer Gruppe nur auf dem letzten Platz gelandet, also auf Platz 4. Das ist schon sehr enttäuschend gewesen in einer Gruppe mit der Elfenbeinküste, Äquatorial Guinea und Sierra Leone. Wir hatten auch viele Überraschungen, deswegen starten wir gleich mal rein. Ich würde mal direkt mit einer Analyse starten des ersten Teams, mit dem Senegal, die das Ganze gewonnen haben. Die, ich ehrlich gesagt, ich habe die Spiele beim Afrika Cup relativ gut verfolgt. Nicht alle, aber ich sag mal, ich habe ja einige Spiele auf jeden Fall gesehen. Senegal in der Gruppe erstmal mit Guinea, Malawi und Simbabwe. Das ist keine leichte Gruppe gewesen. Guinea ist so der größte Konkurrent gewesen. Aber jetzt auch nicht keine Katastrophengruppe, die man nicht schlagen könnte. Senegal auch die beste Mannschaft in Afrika, was die FIFA-Weltrangliste angeht. Dort sind sie auf Platz 20, was schon eine gute Platzierung ist. Wenn wir auch auf den Kader von Senegal schauen, da haben wir viele, viele Top-Spieler. Da haben wir einen Edouard Mendy von Chelsea, einer der besten Torhüter aktuell auf der Welt. Champions League-Gewinner und so weiter. Wir haben im Sturm natürlich Sadio Mané unglaublich stark unterwegs. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Auch Ex-Dortmunder und Ex-Mainzer Diallo hat auch im Elfmeterschießen im Finale seinen Elfmeter verwandelt. Koulibaly, einer der besten Innenverteidiger auf der Welt, ein unglaublicher, ein Biest, würde man sagen, heutzutage, auf dem Platz. Man hat unglaubliche Qualität. Man hat einen Bouna Sarr von FC Bayern, den man vielleicht auch jetzt kennt, der hat auch im Afrika Cup alle Spiele gespielt. Also da ist Senegal, da ist eine große Qualität da, die waren Favorit. Am Ende war es aber doch etwas quälend, das werde ich mal ein bisschen aufschließen. Generell nochmal zum Afrika Cup. Das Ganze war doch eine sehr zähe Veranstaltung, gerade in der Gruppenphase. Ich habe mal ab und zu mal mit Bjarne geschrieben zum Afrika Cup. Es war ein Spiel nach dem anderen 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0 und so weiter und so fort. Es war wirklich zäh. Deswegen Spiel haben nicht immer Spaß gemacht, sich anzusehen. Das war erst so Richtung K.O.-Phase. Da wird es ja standesgemäß immer, egal welcher Wettbewerb das ist, spannend. Man hat sich eigentlich immer eher so ein bisschen durchgequält. Auch Senegal hatten es echt nicht einfach in der Gruppe. Also wie gesagt, ich habe die Gruppe eben vorgelesen. Das ist eigentlich keine super starke Gruppe gewesen. Dennoch, Simbabwe hat man gestartet mit einem 1:0 am ersten Spieltag. Simbabwe, das ist eine Mannschaft, die sollte man eigentlich, die haben keine großen Namen in der Mannschaft, die sollte man eigentlich leicht schlagen. Dennoch, erst in der Nachspielzeit, 90. Minute, das Tor geschossen, Elfmeter Sadio Mané, da sehen wir schon erstmal, das kann nichts Leichtes gewesen sein. 0:0 gegen Guinea. Okay, ich habe eben schon gesagt, Guinea ist eine etwas stärkere Mannschaft. Wenn wir da auf die Stars schauen, bei Guinea, ja, da sehen wir, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen was sagen, Bayo, der spielt in der ersten Liga in Frankreich. Moriba ist vielleicht noch der bekannteste Name, Ex-Leipziger, mittlerweile per Leihe bei Valencia, aber auch erst 19, also wenn das der Topstar ist, dann weißt du schon, da ist 0-0 vielleicht etwas wenig. Und dann das dritte Spiel war gegen Malawi, auch dort wieder ein 0-0, also das ist schon ein bisschen stellvertretend für den gesamten Afrika-Cup, die Spiele von Senegal. Und von daher, ich habe auch schon nachgedacht, die meisten Medien haben immer noch berichtet, Senegal Top-Favorit, oder viele auch unwissend haben gesagt, ja, Senegal gewinnt das doch easy. Und ich habe gesagt, nee, so leicht wird das nicht, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, das war eine schleppende Veranstaltung für Senegal, haben sich sehr schwer getan. Aber dann, wo sie auch wirklich zum Favorit geworden sind, wo sie sich auch verdient haben, das war die K.O.-Phase. Gleich nochmal mit Ägypten vergleichen. Ägypten hat sich das eher, ja, viele Elfmeterschießen, viele Verlängerungen und so weiter, aber die haben in der K.O.-Phase ordentlich losgelegt. 2-0 gegen Kap Verde, 3-1 gegen Äquatorial Guinea, 3-1 gegen Burkina Faso. Also natürlich, die Gegner waren auch alles keine Weltspitze. Ja, Burkina Faso vielleicht noch am ehesten, aber das war auch schon Halbfinale, da kann man es, glaube ich, schon erwarten. Aber gerade Kap Verde und Äquatorial Guinea, das ist nicht das, was die Welt am größten zu bieten hat, auch dort wurden ein paar mehr Tore geschossen, vor allem Superstar Sadio Mané ist eben in den Vordergrund getreten, ansonsten könnte ich es bei der Mannschaft niemanden so richtig hervorheben, der sich ausgezeichnet hat. Natürlich die Defensive muss man davor vorheben, und das kann ich sagen, es ist nur die Defensive, aber es ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Bestandteile, die du als Mannschaft hast und über die du auch jetzt gerade die afrikanischen Länder gekommen sind. Denn vielleicht, wenn die meisten jetzt mit afrikanischem Fußball sprechen würden, die würden sagen, ja, schnelle Außenspieler, das ist Tempo und so weiter. Aber ich denke, das ist auch noch viel von Vorurteilen, von Klischees behaftet. Und das ist dann eben vielleicht auch einfach mal ein bisschen fehlerhaft, was wir da für ein Bild haben in Europa. Wenn wir an große afrikanische Fußballer denken, da denken wir an Okocha vielleicht, da denken wir vielleicht an einen Mané. Ich weiß nicht, wer mir sonst noch in den Kopf kommt. Ja, vielleicht noch Kanté und so weiter und so fort. Also jetzt mal Ausnahme von Kanté, sind es ja eigentlich alles viele kreative Fußballer. Kanté natürlich auch ein kreativer Fußballer, aber wir haben wenig von diesen Typen, die wir auch, das haben wir schon in einer unserer letzten Folgen, das sind nicht letzten Folgen, aber haben wir schon mal drüber gesprochen, Rassismus im Profifußball. Das gehört auch, ist kein Rassismus, natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall klischeehaftes und vorteilbehaftetes Denken, weil wie oft mit afrikanischen Spielern, und das ist auch einfach so, dass die meisten Menschen oder die meisten Kommentatoren auch bei Events, wenn die über afrikanische Spieler sprechen, oft über Schnelligkeit reden und oft über, ja, einfach über Tempo, Abschlussstärke. Aber es wird wenig in diesem Kontext über Kreativität gesprochen, Passgenauigkeit, Führungsstärke. Das sind wirklich Attribute, die oft den weißen Spielern zugesprochen werden. Das musst du auch einfach mal so aussprechen. Jetzt vielleicht denke, was erzählst du da? Das ist vielleicht nur was du dich jetzt einbildest, aber das ist auf jeden Fall etwas, was wirklich geschieht auf dem Platz. Und ja, aber Senegal hat diese Spieler eben auch gehabt, die das Spiel lenken konnten. Die haben einen Koulibaly, habe ich eben schon angesprochen, den ich bockstark fand über das gesamte Turnier. Allgemein auch schon sehr, sehr stark finde. Eben dessen Mittelfeld hat man Idrissa Gueye von Paris Saint-Germain. Auch das ein Spieler, der so ein Spiel aufbauen kann. Man hat ein Talent mit Papeza von FC Metz. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ligue 1 auf jeden Fall. Man ist auf jeden Fall gut besetzt. Und Sadio Mané ist jetzt, wie gesagt, oder Ismaël Assar, der auch noch relativ bekannt ist. Das sind nur so die bekanntesten Namen, aber auf jeden Fall nicht die, die dieses Turnier für Senegal so entscheidend gemacht haben. Die waren die, die am Ende die Tore gemacht haben, die auf jeden Fall, ohne Tore kannst du natürlich auch nicht gewinnen, aber das Kerngerüst von Senegal, nicht nur von Senegal, ich habe eben schon gesagt, es sind viele Spiele unentschieden ausgegangen, von vielen afrikanischen Nationen bei diesem Turnier, das war vor allem die Defensive. Und da dürfen wir auch gespannt sein auf die WM in Katar 2022, also jetzt im Winter, was da passieren wird mit den afrikanischen Nationen. Es sind aktuell noch Playoffs, da vielleicht auch mal ganz interessant, die sind vom 23. bis zum 29. März, meine ich, auf jeden Fall irgendwann an Ende März, wieder Senegal gegen Ägypten, nur einer von beiden wird zur WM fahren, 5 Teilnehmer nach Afrika zur WM schicken, 10 sind aktuell in den Playoffs drin, das wird auf jeden Fall auch nochmal eine richtig knappe Kiste, kann man sich gerne auch Sport digital anschauen, da gab es ja generell auch alle Spiele der Afrika Cups zu sehen, auf Sport Digital. Wer der Sonnenabo hatte, hatte Glück, die waren da schon inkludiert. Wer keine Sonnenabo hatte, konnte sich auf das ganze Auckland Football ansehen, kostenlos, mit englischem Kommentar. Auf der Sonne gab es das ganze, alle Spiele mit deutschem Kommentar. Wer vielleicht auch noch dazu beitragen hat, dass wir jetzt nicht diesen aufregenden Fußball gesehen haben beim Afrika Cup, das war auf jeden Fall auch der Rasen. Die Rasenqualität war teilweise im Gastgeberland Kamerun, schlecht, sehr schlecht. Um die Eckfahne waren überall Schlaglöcher teilweise in den meisten Stadien. kannst du natürlich auch keinen atemberaubenden Offensivfußball aufbauen. Ich habe eben über Algerien gesprochen und gerade Algerien ist eine Nation, die vor allem über diesen Offensivfußball gekommen ist, ja. Die wollten sich kombinieren, die konnten teilweise mit 10 Pässen sich vom eigenen 16er zum gegnerischen 16er oder noch weniger Pässen sich durchkombinieren und sind dann trotzdem als Gruppenletzter, ich habe eben die Gruppe genannt, ausgeschieden. Das heißt, es war keine leichte Umstände, man musste sich einfach da irgendwie durchwursteln und sich am Ende versuchen durchzusetzen. Ägypten, die haben es geschafft, weil Ägypten gerade auch eine sehr, sehr leidenschaftliche Mannschaft waren. Beide Mannschaften haben mit viel Leidenschaft gespielt, das ist immer aufgefallen in jedem Spiel. Gerade auch wenn du als Ägypten, wenn wir auf den Spielplan schauen, Halbfinale, 3-1 gegen Kamerun nach Elfmeterschießen. Viertelfinale, 2-1 gegen Marokko nach Verlängerung. Elfenbeinküste, Achtelfinale, 4-5 nach Elfmeterschießen. Wenn du solche Spiele alle erlebst, solche Spiele spielst, dann kannst du nur mit extremem Kampfgeist dich da durchsetzen in diesen Spielen. Da musst du als Mannschaft, gerade auch Gabaski, Torhüter bei Ägypten, eigentlich Nummer 2 gewesen, unglaublich stark gemacht. Nochmal schmeiche ich den Bogen etwas weiter, gerade Torhüter beim Afrika Cup. Es waren so viele starke Torhüter, die man erleben durfte, die wirklich unglaublich stark gehalten haben, die ihre Sache sehr gut gemacht haben. Ja, wir kommen gleich noch zu den Komoren, da muss ein Feldspieler ins Tor gehen. Also das war wirklich auch bemerkenswert, was da teilweise für Torhüterleistungen gezeigt wurden. Gabaski, der ist alter Hase, spielt in der ägyptischen Liga und haut dann solche Sachen raus, hält einen Elfmeter nach dem anderen in den 3 Elfmeterschießen, die es jetzt gab. Das war einfach auch mal, was man auf jeden Fall anmerken muss, positiv. Hat begeistern können. Und Ägypten, Gruppenphase, hat man direkt mal mit einem Niederlage gestartet gegen Nigeria, die aber auch schon in der Achtelfinale ausgeschieden sind, recht überraschend. Und dann, wenn du eben mit 0 Punkten im zweiten Spieltag gehst und du weißt, du musst jetzt gewinnen gegen Guinea-Bissau. Natürlich ist es ein sehr kleines Land, wo du eigentlich auch Favorit bist. Und dann macht Asmou Sala in der 70. Minute das Tor. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Rucksack, den du aufgesattelt bekommst. Und dafür hast du natürlich auch immer den vollsten Respekt verdient. Denn, ja, so etwas ist immer eine große Leistung. Und dann komme ich aber jetzt aufs Finale zu sprechen. Das glaube ich noch, bevor ich dann später erstmal dem Spielerischen aufhöre, noch ein paar Anekdoten und so weiter erzählen werde. Das Finale, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Erst gegen Ende, die hat einfach von Spannung gelebt. Ja, es stand 0-0, auch das sprichwörtlich ein bisschen, wie gesagt, für diesen Afrika-Cup. Bis sehr, sehr spät, 0-0 bis zum Elfmeterschießen. Beide Mannschaften haben sich nichts wirklich geschenkt. Ägypten, das fand ich auch recht amüsant. Die haben, nicht amüsant, aber das fand ich auch recht spannend. Die haben auch schon in den Spielen davor immer dem Gegner ein bisschen das Spielen überlassen. Gewartet bis so zur 60. Minute und dann langsam auch sind die ins Spielerische übergegangen. Langsam auch mehr vom Spiel haben wollen. Aber das war doch auch immer schon diese gleiche Herangehensweise, mit der sie auch gut gefahren sind. Sie hatten auch deutlich weniger Torschüsse als Senegal, deutlich weniger Ballbesitz als Senegal im Finale. Und trotzdem sind sie ja mitgegangen in die komplette Spielzeit. Sie haben auch auf ihre Defensive vertraut, haben jetzt nicht diese Top-Namen in der Defensive, muss man ja auch einfach mal so sagen. Wie dann nennen als Innenverteidiger, da gibt's keinen. Der beste Innenverteidiger bei dem mit dem höchsten Marktwert spielt in Saudi-Arabien. Und das sind auch vor allem, ja, das sind aber auch alles Routiniers, die viel Kompetenz haben, die wissen, wie der Hase läuft und die was auch einfach gut verteidigen können. 4-3-3-System ist Ägypten unterwegs, eigentlich ja nicht was vor allem für Kompaktheit steht, sondern eher für Offensivstärke. Dennoch haben sie sehr kompakt gespielt und dann auch wirklich immer auf Konter gelauert. Und wenn du einfach einen Musala hast, ja, der deine Konter ausspielen soll, kannst du dir sicher sein, der wird die Konter ausspielen. Das war einfach gut von Ägypten. Wie sie es rangegangen sind, haben sie auch so durchwurscheln können bis zum Finale. Hinter dem Elfmeterschießen ist es dann aufeinander geknallt, die beiden Seiten. Und ja, es ist einfach immer schade dann zu sehen, wie die Spieler enttäuscht werden, weil sie Elfmeter verschießen. Aber was willst du da machen? Ne, das war allem bei Kamerun aufgefallen im Halbfinale, als sie gespielt haben und 3-1 verloren haben nach Elfmeterschießen. Das ist natürlich auch schon ein Ding, wenn du nur einen Elfmeter triffst von 4. Das ist schon krass. Vielleicht waren sogar 5. Nee, es waren 4. Es waren 4 bei Kamerun. Und also gerade zum Beispiel der letzte Elfmeter, der entscheidende von Clinton J, den hat der neben das Tor gesetzt. Also da fragst du dich natürlich immer auch als Zuschauer, wie kann man so einen Elfmeter verschießen? Und ich glaube, jeder Profi, der in die Nationalmannschaft kommt, der kann einen Ball aus 11 Metern ins Tor schießen. So. Das kann jeder. Also das kann jeder Profi. Es geht einfach, alles ist 100% dieses Druck, diese Kopfsache, mache ich es nicht. Und dann entscheidest du dafür, das zu machen, aber wenn du natürlich den Druck hast, du hast den gesamten Druck eines ganzen Landes. Ich habe mal das Buch gelesen, Football Leagues, kann ich nur empfehlen, vom Spiegel, da stand zum Beispiel auch drauf, Ronaldo Champions League Finale, damals noch bei Real Madrid, ich weiß nicht, welches Jahr es jetzt genau war, da hat er Ronaldo mit einem Elfmeter Prämien auf dem Fuß für seinen Trainer, für ihn, für Funktionäre, für die Mannschaft, für andere, für die andere Mannschaft auch noch, die waren im hohen zweistelligen Millionenbereich. Ja, der konnte mit einem Schuss so viele Summen bewegen. Treffer, Summen wurden freigeschaltet. Er hat zum Beispiel dann einen Zidane als Trainer von Real nochmal 5 Millionen Euro Bonus bekommen. Verschießt er, futsch. So, das ist so viel Druck auf dem Fuß von einem einzelnen Spieler. Und ich denke, das können wir uns nicht vorstellen. Wenn wir jetzt Fußball spielen und haben, sagen wir mal, Pokal, Achtelfinale beim Kreispokal, dann schießen wir daneben. Ja, wow, da ist die Mannschaft halt raus. Wäre vielleicht früher oder später sowieso passiert, wenn man kein großer Favorit war. Aber was die da für Druck haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was du auch später dann für Drohungen bekommen kannst. Also ich denke, auch damals, ich weiß nicht, ob noch Deutschland gegen Schweden sicherlich noch in Erinnerung ist, damals bei der EM, bei der WM 2018, wo Kroos dieses Freistoßtor gemacht hat. Selbst das Foul vor dem Freistoß vom Spieler. Dieser Spieler hat Morddrohungen bekommen, weil er gefoult hat und deswegen Schweden das Gegentor bekommen hat. Das muss ich einfach mal auch mal begreifen. Das ist unglaublich, was da mittlerweile für ein Druck ist, was das für eine Leistungsgesellschaft ist, in der wir leben. Das, oder ein Leistungsfußball ist, nicht Gesellschaft, sondern Leistungsfußball ist es ja, der das ganz zerstört. Das ist schon unglaublich. Wollen wir mal zu etwas Positiverem kommen, und zwar ein paar Anekdoten zum Afrika Cup. Einmal Achtelfinale, Kamerun, Gastgeber gegen die Komoren. Kamerun hat am Ende gewonnen. Also das war eigentlich auch eine ziemliche Pflicht für Kamerun, denn die Komoren haben kurioserweise mit einem Feldspieler ins Tor gemusst. Nicht wegen roten Karten, von Beginn an musste ein Feldspieler ins Tor, und der hat auch später im Interview gesagt, er hat erst ein paar Minuten vorher erfahren, dass er ins Tor muss, weil noch gehofft hat, dass der Torhüter, der eigentlich nominiert war, es noch irgendwie schafft. Eigentlich Linksverteidiger, dieser Torwart, 1,72 groß, und der musste dort zum Helden werden, zum Torwart werden. Das ist schon unglaublich krass. Und dann auch in die Komoren, zu allem Überfluss hat der Kapitän nach 7 Minuten rot gesehen. So, das heißt, man war zu zehnt mit einem Feldspieler im Tor gegen einen Titelfavoriten, Kamerun. Dennoch, ich habe das ganze Spiel gesehen, wir haben es super gemacht, engagiert, couragiert. 2-1 ist das Spiel ausgegangen. Ja, die hatten noch mit einem Freistoßtor in der 81. den Anschlusstreffer nochmal die Chance, da was Großes zu erreichen. Und das ist wirklich, es macht Spaß, so einen Fußball zu sehen. Torwart, die Tore waren natürlich alle nicht unhaltbar, sie waren aber auch nicht, die, wo man sagen kann, die musst du haben. Er war einfach kein Torwart, muss man einfach verstehen. Es hat aber einfach Spaß gemacht zuzusehen, es war eine lustige Geschichte, und sowas gehört, glaube ich, auch einfach zum Fußball dazu. Eine andere Geschichte war ein zu früher Abpfiff. Da hat der Schiri, Spiel weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, tut mir leid, bei Gelegenheit noch nachliefern, hat der Schiri die Pfeife so von dem Mund genommen und abgepfiffen. Da war ein riesen Drama los auf dem Spielfeld, der Schiri erstmal 5 Minuten zu früh abgepfiffen, 85. Minute, und dann war direkt die Hölle los, wir wollen weiterspielen, natürlich wollen die weiterspielen, natürlich wollen die dann noch was machen, aber ja, ich meine, das war Tunesien gegen Mali. Wenn ich jetzt nicht ganz irre, war das Tunesien gegen Mali. Ja, egal. Ich glaube, es war auf jeden Fall Tunesien. Und da hat der Schiri ja nochmal angepfiffen nach großen Protesten. Danach haben wir schon 1-0, wie gesagt, in dem Spiel. 89. Minute, er pfeift nochmal ab. So, es waren noch 30 Sekunden auf der Uhr. Also für mich war das kein großer Skandal mehr. Okay, es waren noch ein paar Sekündchen auf der Uhr, noch 10, 20 Sekunden, 30 Sekunden habe ich gerade gesagt. Aber dass man da noch abpfeift, da sage ich, okay, kann ich noch irgendwo, also das ist eigentlich noch irgendwo, natürlich, es ist noch Zeit gewesen, offiziell, ganz offiziell. Dennoch war dann auch ganz vorbei, wurde nicht wieder angepfiffen, dann während der Pressekonferenz, am Ende soll wohl nochmal gesagt worden sein vom Verband, wir würden nochmal spielen lassen die letzten 30 Sekunden, aber da hat die Mannschaft gesagt, nö, wir haben keinen Bock mehr, also die Mannschaft, die verloren hat, wir waren schon emotional da weg vom Fenster, haben gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Für uns ist jetzt vorbei, haben wir halt verloren. Und das war halt einfach eine kuriose Geschichte. ja, natürlich für den Schiedsrichter etwas weniger lustig gewesen, denn er hat den Hitzeschlag bekommen während des Spiels, hat er später gesagt, und konnte deswegen nicht an der Zeit rechnen. Natürlich, was für mich nicht immer ganz nachvollziehbar ist, weil du hast da zwei Assistenten, du hast einen offiziellen, du hast einen Videokeller, da muss doch irgendeiner, also erstmal als Schiri, wer schon mal Headset gepfiffen hat oder generell schon mal so ein Headset mitbekommen hat, du sprichst dich ja mit deinen Assistenten ab, ob du jetzt abpfeifst. Dann fragst du, ja, was geben wir für Nachspielzeit? Sagen die, ja, 2 Minuten vielleicht. Dann sagen, okay, machen wir. Und dann gibt es 2 Minuten Nachspielzeit. Das ist einfach nur ausgedacht. Aber dass man einfach gar nicht hört, einfach direkt abpfeift, kann ich mir ehrlich gesagt, dass alle, das waren Totalversagen dann. Haben wir immer wieder im Fußball, so ist es ja nicht. Ist zumindest mal was Interessantes. Gut, so viel zum Afrika Cup, was das Sportliche angeht. Jetzt, wer sagt, keinen Bock auf das Politische, auf das Außenrum, kann gerne abschalten. Aber ich würde euch empfehlen, weiter dran zu bleiben, um auch den ganzen Kontext zu verstehen. Natürlich auch, um dann, wenn es Richtung WM geht, im Tippspiel zu glänzen, weil man da Hintergrundwissen hat, was vielleicht andere nicht haben. Ja, früher war es so, Afrika Cup galt ja noch so bis zu 90ern, ja vielleicht noch sogar nach der Jahrtausendwende noch, als Sprungbrett für Talente. Ja, wenn du Afrika Cup Scout warst und da hingegangen bist, dann konntest du wirklich, ja, tolle Sachen sehen. Also konntest Spieler sehen, die sonst niemand gesehen hat, junge Talente, die für ihre Länder gekickt haben, konntest du als Erster für deinen Verein abgreifen, Profivertrag anbieten und so weiter. Heutzutage ist das nicht mehr so möglich. Also ich habe Interviews mit Chef Scout gelesen, die haben gesagt, heutzutage kannst du dir Videos ansehen auf Scouting-Plattformen vom 3. Torhüter von Uganda. Also das ist alles kein Problem mehr. Das ist alles super gut vernetzt. Da musst du aktuell heutzutage nicht mehr nach Afrika fliegen, um ein Talent zu scouten. Das kannst du alles per Video gucken. Ja, du kannst die, wie gesagt, die erste Liga von Uganda oder die zweite Liga von Uganda fast schon sehen, live oder die Spiele danach noch verfolgen und kannst so deine Spieler scouten. Das ist wirklich unglaublich krass. Von daher nicht mehr dieser ganz große Stellenwert, wie er vielleicht damals noch war in dem Bereich. Aber dennoch, für viele afrikanische Spieler ist natürlich der größte Wettbewerb in ganz Afrika. Findet alle 2 Jahre statt, vielleicht nochmal da, was Richtung EM, vielleicht auch nochmal dort angepasst wird. Es ist ein Turnier, das gerade für Afrika bedeutend ist, aber oft in Europa so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, auch weil er halt im Januar stattfindet. Jürgen Klopp hat ja auch schon gesagt, dass er das, ja, dass er nicht richtig verstehen kann, warum er seine Spieler jetzt da hinschicken muss mitten im Januar, wenn gerade die Premier League in der heißen Phase drin ist. Und natürlich auch ein Problem ist für den Afrika Cup, dass, werden wir sicherlich auch nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, über diese Übersättigung des Marktes, dass du überall Fußball sehen kannst und wenn du halt gerade jetzt die Wahl hast am Sonntag, was schaue ich mir an? Schaue ich mir den Afrika Cup an oder schaue ich mir das Spitzenspiel der Bundesliga an oder ein Spiel der Bundesliga? Dann werden doch wohl die meisten Deutschen zum Bundesligaspiel greifen und nicht zum Afrika Cup, auch wenn er vielleicht jetzt gerade Nigeria gegen Ägypten spielt zum Beispiel, dann greifst du immer noch zum Bundesligaspiel. Aber wenn es vielleicht jetzt beispielsweise in der Zeit ist, wo kein Fußball ist, meinetwegen im August, 3 Wochen vor Bundesliga-Beginn, setzt du dann ein Turnier ein. Natürlich, die Profis brauchen ihre Pausen, die brauchen auch Freiräume, das ist ganz wichtig. Deswegen kann so ein Projekt, andere meinen es da, es geht einfacher, aber ich denke, es muss global funktionieren. Aber es ist allgemein im Fußball ja so, wenn du Veränderungen erstreben willst, muss es global funktionieren. Da muss die Bundesliga sagen, wir kürzen unseren Spielplan, kürzen die Liga und das hat so große Auswirkungen, das wäre schon gravierend. Dennoch, man muss aber schauen, dass man das irgendwie mit Infantino sich da abspricht, mit der FIFA abspricht, dass man das irgendwie verschieben kann. Champions League meinetwegen Gruppenphase vorverlegen oder nee, die K.O.-Phase vorverlegen, in den Afrika Cup reinsetzen oder so ähnlich. Und dann kriegt der Afrika Cup die Ehre, die ihm gebührt. Wie gesagt, es ist ein Riesenturnier, das auch Spaß macht, ja. Es kann Spaß machen. Wie gesagt, die Spiele waren zäh. Und natürlich auch, weil die Stadien ja nicht den besten Rasen hatten. Und das ist natürlich auch der zweite Punkt, die Infrastruktur. Bei Afrika Cup, dass viele diese Stadien wurden mit Geld von China erbaut und wir wollen gar nicht wissen, woher dieses Geld kommt, woher diese Materialien kommen. Das war viel Baumaterialien aus China, viele Billigmaterialien, die schnell da zusammengeschustert wurden. Natürlich auch wieder im Deal mit China, wer sich damit beschäftigt hat, dann gibt es wieder Landgrabbing zum Beispiel, dass im Gegensatz zu Baumaterialien kriegt China ja Land von dir, Landwirtschaft oder landwirtschaftliches Territorium, wo sie dann für ihre eigene Bevölkerung was anbauen können. Im Gegensatz kriegst du Geld für Stadien. Das ist natürlich, muss man vorstellen, wir schauen Fußball und dafür, dass wir in diesen Stadien Fußball schauen können, wird den Ländern Territorium geklaut, den Bauern wird Territorium geklaut und damit die Bevölkerung kann nicht mehr richtig versorgt werden. Das ist alles, das ist unglaublich. was da läuft, womit China da versucht, sich das zu erschleichen, das ist ein ganz anderes Thema. Informiert euch bitte gerne über euren Browser, über YouTube, da gibt es unzählige Videos zu, auch von, natürlich nur von seriösen Quellen, sollte ich informieren, zum Thema Landgrabbing, das auch im Fußball passiert, auch dort im Austausch. Das ist einfach eine Ritze, eine Lücke, die noch nicht so richtig bedient wird. Auf jeden Fall was sehr wichtig ist. Wie gesagt, ich schweife aktuell ein bisschen ab, deswegen kommen wir auch schnell wieder zurück zum Thema Afrika Cup. Infrastruktur. Das zweite, natürlich auch, wenn du zum Stadion möchtest, dann möchtest du schnell mit der U-Bahn dahin fahren. Am liebsten, du möchtest mit dem Bus dahin fahren. Du möchtest ja schnell, bequem dahin kommen. Und natürlich auch noch Fans aus dem Ausland dahin kommen. Aber das war einfach auch wegen Corona ein bisschen schwierig. Einmal und weil es einfach immer schon noch Infrastruktur natürlich auch nicht gibt. Du kannst natürlich auch nicht aus dem Fingerhut zaubern. Die muss über Jahre hinweg angelegt werden. Und natürlich Katar kann sowas schnell aus dem Boden schaffen. Die haben die Ressourcen, die haben das Geld dafür. Die meisten in Afrika haben eben das Geld nicht dafür. Du willst natürlich auch nicht, dass der Afrika Cup jedes Mal im Land verschwindet, das ultra reich ist. Du willst natürlich auch mal, dass der Afrika Cup in die kleineren Länder kommt. Natürlich Kamerun gehört auch zu den Ländern, die eher vermögender sind und nicht zu den kleineren Ländern. Dennoch ist ja der Plan langfristig, dass alle Länder Teil am Afrika Cup bekommen können. Und dafür musst du infrastrukturell helfen. Das muss der CAF machen, der Verband für Afrika, quasi die UEFA von Afrika, oder die FIFA. Die müssen den Ländern da Geld zur Verfügung stellen, weil es am Ende auch für die in Win-Win-Situation ist. Ja, da vielleicht noch eine traurigere Geschichte, was sicher auch noch irgendwo an der Infrastruktur lag, dass beim Spiel Kamerun gegen die Komoren, wo eben auch dieses mit dem Torhüter, dieses Spiel war, dass dort, weil es ja keine Massenpanik gab, es war zu voll am Eingang, wurden einige Menschen ja erdrückt, haben es auf jeden Fall nicht überlebt, gab es 3 Tote am Stadion, mindestens 3 Tote, natürlich können wir da auch die Angaben nicht immer ganz bestätigen, natürlich auch, ne, weil dort zu viele Tickets vergeben oder das Stadion wollten noch mehr Leute rein, wo es eigentlich schon voll war. Und dann kann es eben auch zu solchen Massenpaniken kommen, das nur nochmal zum Gedenken an die Opfer. Nächstes Problem, Afrika Cup. Die Gruppenphase, oft Stadien waren leer. Das liegt auch erstmal daran, dass die Tickets sicherlich nicht ganz günstig waren. Die Ticketpreise werden ja auch nicht von den Städten bekannt gegeben, die sicherlich wissen, wie es mit der Bevölkerung aussieht, sondern die werden bekannt gegeben von dem CAF, beziehungsweise von der FIFA. Und deswegen auch in der Gruppenphase die Stadien nicht so gut besucht. Natürlich nicht förderlich ist für die Fußballlust eines Landes. Aber nochmal so viel zu diesem Punkt. Alles in allem ziehe ich mal mein Resümee zum Afrika Cup. Afrika Cup, ein Turnier gewesen, das Spaß gemacht hat, wo viele Nationen sind mit tollen Fußballern, die sich auch auf jeden Fall nochmal zeigen konnten, wo wir viele Spieler gesehen haben, die vielleicht noch vorher nicht auf dem Radar waren und da eine gute Leistung abgegeben haben. Vielleicht auch noch einen oder anderen Transfer. Eben auch damals das Problem mit der Transferphase, lag es mitten im Wintertransferfenster, das heißt, nach dem Cup kann nicht nochmal irgendwas passieren. Auch natürlich das problematisch. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Auch das Finale hat natürlich auch nochmal den Fußballcharakter da gesteigert, weil auch das Finale Elfmeterschießen, ich denke, was Besseres gibt es gar nicht mehr im Fußball als ein Finale mit Elfmeterschießen. Und dann hat der letzte Schütze, Sadio Mané, das auf dem Fuß. Ist unglaublich. Ja, hat aber auch gezeigt, dass das alles ein bisschen schleppend ist, wenn natürlich die Infrastruktur nicht funktioniert, weil natürlich das ganze Stadion ein bisschen aus dem Boden gestampft wurde und da Platzqualität mangelt, dann kann es halt auch einfach für manche Nationen zum Nachteil werden. Aber auch allgemein die Fußballlust oder das Fußballinteresse hemmen, weil es einfach nicht so viel Spaß macht, im langsamen, gemächlicheren Spiel zuzusehen. Auch die politische Situation in Afrika hat diesen Cup beeinflusst. Es gibt noch viele Probleme, die die Fassade ein bisschen bröckeln lassen, wenn es da eben Richtung Baumaterialien Abhängigkeiten gibt, beziehungsweise fehlendes Interesse vielleicht sogar schon von der FIFA. Ja, aber zum Sportlichen gesagt. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, den Afrika Cup zuzusehen. Es war ein sportliches Großereignis, was sicherlich auch mit der EM mithalten kann. Boah, heute habe ich da Andrea drin. Und ich bin sicherlich, dass auch Mannschaften wie Senegal, wie Ägypten, wie Kamerun, wie Nigeria vielleicht auch schon, natürlich auch Burkina Faso, dass die alle bei der WM auch eine Rolle spielen werden, Richtung Achtelfinale, Richtung Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale, wäre natürlich auch nochmal schönes aus Sicht von Afrika. Und vielleicht haben wir sogar schon 2022, was ich für unwahrscheinlich halte, auch nochmal eine ganz eigene Folge in den kommenden Monaten, den ersten nicht den ersten, aber einen, vielleicht sogar den ersten, weiß ich gerade gar nicht, den ersten afrikanischen WM-Sieger. Und damit bedanke ich mich für euer Einschalten in diese Folge. Abonniert den Kanal, hört auch euch gerne die anderen Folgen an. Instagram habt ihr gehört, das Näckchen des Fußballs. Empfehlt uns weiter, teilt uns und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen bei das Näckchen des Fußballs. Tschüss zusammen.